Die Radio Wissen.
Eine Stunde History mit Maike Rosenplanter.
In dem Film Wag the Dog aus den 90er Jahren, da wird einem US-amerikanischen Präsidenten wenige Wochen vor der Wiederwahl vorgeworfen, eine Schülerin sexuell belästigt zu haben. Und um von diesem Skandal abzulenken, engagiert er einen Medienexperten, der kurzerhand einfach mal so aus dem Nichts einen Krieg mit Albanien erfindet. Inklusive Nachrichten, Augenzeugenberichten und Bildern aus dem angeblichen Kriegsgebiet. Und natürlich einem angeblichen amerikanischen Soldaten, der als Held nach Hause zurückkehrt. In etwa so laufen ja derzeit auch die Fake News ab. Jemand verbreitet eine Meinung, die ihm oder ihr passt und macht damit Stimmung. Gegen Flüchtlinge, für Trump oder sonst was. Wir blicken zurück in den Rückspiegel der Geschichte und stellen fest, das gab's schon mal. Nicht nur im Film, sondern auch in echt. Deshalb unser Thema heute bei Eine Stunde History, das Bild- und Filmamt, das im Ersten Weltkrieg, also 1917, gegründet wurde, um den Film in die psychologische Kriegsführung einzubeziehen. Und bei dem Thema habe ich Hilfe.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer D-Radio-Wissen-Historiker Dr. Matthias von Hellfeld.
Wir nehmen heute das Bild- und Filmamt als Aufhänger, aber im Grunde ist Propaganda doch schon so alt wie die Menschheit, oder?
Ja, also ich denke schon, dass das so alt ist wie die Menschheit. Es war nämlich immer ein Problem, normale Menschen, nenne ich dich jetzt mal, also keine Soldaten oder früher Krieger oder Ritter oder Söldner, von einem Krieg zu überzeugen. Deswegen mussten die Machthaber oder jene eben, die diesen Krieg wollten, nachhelfen. Und das gelang am besten dadurch, dass man Angst erzeugte vor einem Gegner, der alles vernichten würde, was dem eigenen Volk lieb und teuer war. Das Mittel, ohne zum Krieg aufzurufen, wird übrigens heute, hast du ja eben schon erwähnt, auch noch von rechten Populisten angewendet, wenn sie Angst vor den alles überrennenden Flüchtlingen oder Asylbewerbern schüren. Eine solche Angst schlägt dann bei manchen jedenfalls in Hass um. Deshalb ist es aus dem Blickwinkel der Kriegsbefürworter früherer Zeiten logisch, einen propagandistischen Zustand sozusagen herzustellen, in dem die äußere Bedrohung allgegenwärtig ist. Wenn das erreicht ist, dann macht es eben auch Sinn, gegen diese Bedrohung einen Krieg zu führen. Es ist dann der Kampf zwischen dem Guten, das sind dann wir, also die eigene Bevölkerung, und dem Bösen, das ist der Feind, der vernichtet werden muss, weil er eben böse ist.
Und wenn der Krieg dann angefangen hat, was macht Propaganda dann?
Naja, also neben der Überhöhung der eigenen Erfolge und der Verharmlosung von Niederlagen wird der Krieg ästhetisiert. Es werden also Kriegshandlungen reizvoller und schöner dargestellt, als sie tatsächlich sind. Abwehrfeuer beispielsweise oder Raketenschweife am Himmel sind ein schönes Beispiel dafür, in Anführungsstrichen. Das konnte man sehen beim Zweiten Irakkrieg über Bagdad. Solche Bilder stehen natürlich in krassem Gegensatz zu dem, was da tatsächlich passiert und was auch unabhängige Journalisten berichten würden. Oder was man auf den Handyfilmen unserer Tage beispielsweise aus Aleppo in Syrien sehen kann.
Oder diese Drohnenfilme, die da...
Auch das. Aber Propaganda macht noch mehr. Sie produziert nämlich Unterhaltung durch den Krieg. Man nennt das Militainment. Das meint eine enge Zusammenarbeit zwischen Medienunternehmen und dem Militär. Und die produzieren dann solche Streifen wie Black Hawk Down, bei dem 2001 das Militär echtes Material zur Verfügung gestellt hat, aber eben auch ins Drehbuch reinschauen durfte und entsprechende kritische Passagen rausgeworfen hat. Bei modernen Computerspielen im Übrigen mischt das Militär auch mit.
Und von solchen Sachen lassen sich die Menschen dann beeinflussen?
Ja, also ich würde sagen unbedingt. Ich will auch mal ein Beispiel nennen. Ende 2003 wurde in den Vereinigten Staaten eine Debatte um die Begründung des zweiten Irakkriegs gegen Saddam Hussein geführt. Es stellte sich heraus, dass die öffentliche Meinung der Argumentation der damaligen Bush-Administration immer weniger Glauben schenkte. Und genau in diesem Augenblick lenkte die Verhaftung von Saddam Hussein von dieser Debatte ab. Statt die Unrechtmäßigkeit des Krieges zu debattieren, besagte die Propaganda, dass man doch wenigstens den Diktator gefangen habe und damit der Irak befreit worden sei. Und dieses weltweit verbreitete Bild von dem Mann, der verhaftete Saddam Hussein, wurde sehr schnell dann zum Symbolbild eines dann doch angeblich jedenfalls erfolgreichen Militäreinsatzes der USA. Und es verdrängte eben die Diskussion um die Rechtmäßigkeit des Angriffs auf den Irak. Und da würde ich sagen, erfolgreiche Propaganda.
Wie im Film. Die Steuerung der Massen durch Bilder und Nachrichten.
Die Radio Wissen.
Eine Stunde History.
Bilder, die lügen, Nachrichten, die falsch sind. Da geht man ja eigentlich davon aus, dass da vielleicht einzelne Leute dahinter stecken, möglicherweise eine Gruppe, vielleicht ein Unternehmen, aber doch nicht ein Amt. In Deutschland wurde aber genau das eingerichtet, ein Bild- und Filmamt, das sich damit befasst hat, wie der Krieg, in dem Fall der Erste Weltkrieg, publikumstauglich dargestellt wird. Armin Himmelrath über das 1917 gegründete Bild- und Filmamt.
Es ist der 1. August 1914, 4 Tage nach der Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien. Der deutsche Kaiser Wilhelm II. Wendet sich an seine Bevölkerung.
An das deutsche Volk. Die Gegner neiden uns den Erfolg unserer Arbeit.
Die Rede wird in Berlin aufgezeichnet, aber nur der Ton. Eigentlich, denken sich da schon die Filmfreunde unter den Militärs in der obersten Heeresleitung, eigentlich müsste man diese Rede filmen und hinterher überall in den Lichtspielhäusern zeigen. Diese kraftvollen Worte, dieser mächtige Aufruf des obersten deutschen Befehlshabers.
Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Ross. Und wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. Noch nie war Deutschland überwunden, wenn es einig war. Vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war.
Aber das mit dem Filmen ist gar nicht so einfach. Zwar ist der Kinematograph weit verbreitet und alleine in Berlin gibt es fast 200 Lichtspielhäuser, aber gezeigt werden vor allem französische Filme. Und der Tonfilm ist noch nicht erfunden. Hans von Heften ist Major im deutschen Generalstab und Leiter der Kriegsnachrichtenstelle Ost.
Wir können nicht die Filme der Franzosen zeigen. Wir müssen diese Filme verbieten.
Und so werden sie verboten und durch deutsche Durchhaltestreifen und Heimatkitsch ersetzt. Erstmal mit einigem Erfolg, aber die Kriegsmüdigkeit der Bevölkerung wird mit jedem Jahr größer. Und weil die anderen Kriegsmächte immer stärker mit Filmen Propaganda machen, wird in Deutschland zunächst im November 1916 die Militärische Film- und Fotostelle im Auswärtigen Amt eingerichtet. Und am 30. Januar 1917, vor 100 Jahren, dann das Bild- und Filmamt BUFA.
Das große Völkerringen, unter dem seit Jahr und Tag der Erdball erzittert, hat in Deutschland, das allein auf sein gutes Schwert sich stützen zu können vermeinte, die Einsicht gezeigt, dass Lüge und Verleumdung Waffen darstellen, die gefährlicher sind als Minen und giftige Gase. So ist es zu verstehen, dass schon seit Jahren von unseren Gegnern systematisch an der Herabsetzung und Erniedrigung deutscher Art und deutschen Wesens gearbeitet wurde. Als seine wichtigsten Waffen in diesem Kampfe haben sie sich den Film erkoren.
Das können wir auch, denken sich die Deutschen. Die erste Propagandazentrale, zuständig für Fake News im Sinne der obersten Heeresleitung und der Regierung, wird das Bild- und Filmamt.
Ja, das ist eine der Kameras, wie sie während des Ersten Weltkriegs verwendet wurden, eine Pathé Nummer 2,
sagt der Filmhistoriker Nikolaus Wostri und zeigt auf ein regelrechtes mechanisches Ungetüm.
Man muss sich vorstellen, dass die Kamera das ganze Equipment ca. 35 Kilo hatte, dass es also schwer zu handhaben war. Sie brauchten ein Stativ, auf das sie sich selbst gestellt haben, damit die Kamera gehalten wird. Denn die Kamera selbst musste mit der Hand gekurbelt werden, relativ streng. Und jede Kurbelbewegung würde sich sofort auf die Ruhe des Films übertragen.
Ein aufwendiges Aufnahmeverfahren also. Deshalb schätzen Historiker heute, dass nur ein Fünftel des überlieferten Filmmaterials aus dem Ersten Weltkrieg wirklich echte Kriegshandlungen zeigt. Der Rest ist inszeniert, zum Beispiel von den BUFA-Propagandafilmleuten. 900 Soldatenkinos haben sie hinter der Front eingerichtet, um die Kämpfer bei Laune zu halten. Und zeigen ihnen da nicht den tödlichen Kriegsalltag, sondern Filme wie den 1917 entstandenen Stummfilm »Bei unseren Helden an der Somme«. Sterben? Nein, ums elende Sterben geht es darin höchstens am Rande. Der Film wird immer wieder von Schrifttafeln unterbrochen.
Seit Monaten rast die Hölle der Somme-Schlacht. Wie deutsche Ärzte den wunden Feind versorgen. Tag und Nacht fahren deutsche Munitionskolonnen. Deutsche Eisenbahner bergen französische Flüchtlinge vor dem rücksichtslosen Feuer ihrer eigenen Landsleute.
Das Bild- und Filmamt erstellt nicht nur eigene Propagandafilme und Fotoserien, sondern zensiert auch alle nach Deutschland eingeführten ausländischen Filme. Und seine 450 Mitarbeiter übernehmen im letzten Kriegsjahr auch noch die reichsweite Verteilung der Rohfilmmaterialien und die Papierzuteilung. Der staatliche Zugriff auf die wichtigsten Massenmedien ist damit gesichert, die Kontrolle über die Verbreitung der inländischen Nachrichten ebenfalls. Den Krieg gewinnt Deutschland aber trotzdem nicht mehr.
Armin Himmelrad aus dem History-Team hat uns erzählt, wie im Ersten Weltkrieg Bilder und Film gezielt eingesetzt wurden, um die Massen zu manipulieren. Unser Blick zurück, um das heute besser zu verstehen. Staatlich organisierte Propaganda, um einen Krieg ins rechte Licht zu rücken. Das war die Aufgabe des Bild- und Filmamtes, das 1917 gegründet wurde. Eben haben wir gehört, welche Aufgaben das Amt genau hatte. Jetzt spreche ich mit jemandem, der sich wissenschaftlich damit beschäftigt. Dr. Habo Knoch ist Professor für neuere und neueste Geschichte an der Universität in Köln. Hallo, Herr Knoch.
Hallo, ich grüße Sie.
Zu der damaligen Zeit, da gab es ja noch nicht wirklich so viele Fernseher und Radios wie heute. Wieso wurde das Bild- und Filmamt gegründet?
Erstmal fällt ja auf, wie spät das passiert. Der Krieg beginnt 1914, das Bild- und Filmamt wird 1917 gegründet. Da sind andere Staaten schon lange so weit, ein solches zentrales Organ zu haben, Großbritannien 1914. Auch Österreich, Ungarn, Frankreich auch. In Deutschland gibt es eine Reihe von Nachrichtenstellen, die an verschiedenen Stellen angesiedelt sind, Zentralstelle für Auslandsdienst, ähnliche Dinge. 1917 fällt dann die Entscheidung, initiiert von der obersten Heeresleitung, zu sagen, wir brauchen einen Ort, an dem die Pressepolitik, vor allem die Filmpolitik, zentral gesteuert wird, alles zusammengeführt wird, um auch deutlich nach innen und nach außen die Position Deutschlands im Krieg darstellen zu können.
Das heißt, das waren die Aufgaben?
Eine ganz wesentliche Aufgabe war eben, alle Informationen, die den Krieg betreffen, zusammenzuführen. Eine zweite wesentliche Aufgabe war, das auch vor allem der deutschen Bevölkerung zu vermitteln. Es hatte natürlich auch schon vorher zur Kriegsmobilisierung viele Maßnahmen gegeben, die aber bis zu dem Zeitpunkt sich vor allem mit konventionellen Medien beschäftigten, Zeitungen, Vorträge, also sehr bürgerliche Medien. Insbesondere, weil man das Instrument des Spielfilms, des Films unterschätzt bzw. ausdrücklich nicht heranziehen wollte. Und hier fällt mit diesem zentralen Steuerungsinstrument auch gleichzeitig die Entscheidung zu sagen, wir setzen jetzt tatsächlich auch auf den Spielfilm als ein zentrales Instrument neben anderen. Und damit hängt dann als dritte wesentliche Aufgabe zusammen, diese Filmproduktion auch zu initiieren, zu steuern, von der Produktion, von den Rohstoffen bis hin zur Verteilung letztlich auch ein großes System aufzubauen.
War das denn reine Propaganda, damit die Kriegsmoral aufrechterhalten bleibt? Oder gab es da auch eine Zensur, welches Material in der Öffentlichkeit präsentiert wird und welches eben nicht?
Also es ist beides. Zum einen heißt Steuerung dann eben auch die Steuerung der Informationen, die an die Öffentlichkeit kommen. Das heißt aber zum Beispiel auch in den privaten Bereich hineinzuwirken, kommerzieller Unternehmen, die eben schon einen Tick früher, seit 1916, anfangen, Filme mit Kriegsbezug drehen zu wollen und hier dann eben auch das Interesse klar wird, Staat, Regierung, Militär, wollen das auch in den Aussagen gesteuert wissen, damit man in einer Krisensituation des Krieges gezielt reagieren zu können. Nun heißt Propaganda aber gleichzeitig nicht nur unmittelbar über den Krieg zu berichten, sondern das Ganze durchaus auch in Unterhaltungsformen zu tun. Es ist also eine spezifische Form, in der man den Krieg auch für die Bevölkerung inszeniert und beispielsweise Kriegsszenen auch mit Liebesdramen verbindet. Unterhaltung ist also ein ganz wichtiges Moment der internen psychologischen Kriegsführung.
Sie haben eben gesagt, Deutschland war mit der Gründung des Bild- und Filmamtes relativ spät dran. War der Zeitpunkt denn dann gezielt gewählt?
Es gibt Anlässe, die gar nicht mal nur mit der Kriegssituation zu tun haben, sondern damit, dass von britischer Seite Spielfilme sehr erfolgreich eingesetzt werden. The Battle of the Somme im Jahr davor ist ein ganz konkreter Anlass, dass dieser Prozess des Nachdenkens da nochmal forciert wird. Und insofern kommen da viele Dinge zusammen, die erklären lassen, warum jetzt diese Bündelung stattfindet, die aber sich auch nach außen richtet. Also in den ersten Jahren des Krieges tat sich die deutsche Regierung sehr schwer, aus verschiedenen Gründen überhaupt adäquat ihre Kriegsführung zu kommunizieren, weil man sich vielen Angriffen ausgesetzt sah, die berechtigter Natur, teils aber auch übertriebener Natur in der Darstellung waren. Und hier ist jetzt auch der Zeitpunkt, wo man deutscherseits dann damit auch nach außen psychologische Kriegsführung betreibt und seine eigene Kriegsführung natürlich versucht, jetzt auch ins rechte Licht zu rücken.
Das ist aber doch dann was, was sich die Deutschen im Grunde von ihren Feinden abgeguckt haben, oder?
In der Tat ist da viel Copy and Paste, würde man heute vielleicht sagen. Spielfilm war in Deutschland bis zum Ersten Weltkrieg kein Medium, das intensiv betrieben wurde. Da war man in Frankreich und dann eben auch in England deutlich weiter. Und letztlich geht aus dem Bild- und Filmamt ja auch die hohe Spielfilmreichweite, die UFA schließlich dann der 20er Jahre in der Weimarer Republik hervor. Und da muss man wirklich auch von einem Turning Point sprechen, die dann letztlich mit dem Bild- und Filmamt in der Hinsicht verbunden ist.
Die Arbeit dieses Amtes konnte man in jedem Kino sehen. Trotzdem war das Amt selbst geheim. Wieso das?
Das hat natürlich damit zu tun, dass man insgesamt sich nicht in die Karten gucken lassen wollte. Es ist psychologische Kriegsführung. Es geht darum, dass man auch die unmittelbaren Produkte, die Art der Darstellung nicht schon wiederum den ausländischen Ämtern präsent machen wollte, bevor sie gezeigt werden. Es geht um Zensur von Inhalten, letztlich auch von Aufnahmen. Da werden Narrative produziert, Erzählungen, Geschichten, Interpretationen. Und das will man natürlich geheim halten, damit der Gegner nicht da auch noch einen Vorteil hat, zumal er ja technisch eigentlich noch besser aufgestellt ist.
War die Arbeit denn erfolgreich?
Rein quantitativ kann man das sicherlich sagen. Also in der längeren Perspektive, wie gerade schon angedeutet, mit der Gründung der UFA, die daraus hervorgeht, hat das einen wichtigen Effekt für die Filmwirtschaft in Deutschland gehabt. Man hat dann ja auch in der Durchstoßlegende argumentiert, dass gerade das Gegenteil diese Propaganda eigentlich zu wenig bewirkt hat. Die Nationalsozialisten haben mittelbar daraus die Konsequenz für sich gezogen, dass man jeden Krieg nur mit dezidierter Form der psychologischen Kriegsführung durch Propaganda erfolgreich führen kann. Da gibt es so eine Art Lernerfahrung. Unmittelbar in die Gesellschaft hinein ist die Wirkung dann gerade zu dem späten Zeitpunkt nicht ausschlaggebend gewesen.
Sagt Habuck noch, wir haben gesprochen über das Bild- und Filmamt. Unser Thema heute hier bei Eine Stunde History. Danke Ihnen.
Herzlichen Dank.
Die Radio Wissen.
Eine Stunde History.
Das Bild- und Filmamt, das war im Ersten Weltkrieg. Darüber haben wir ja jetzt schon ausführlich geredet. Aber wie hat das denn im Zweiten Weltkrieg ausgesehen, Matthias? Wie ging es da mit der Propaganda weiter?
Ich würde mal sagen, es ging ungebremst weiter, zumal im Zweiten Weltkrieg ja das Radio mittlerweile zu einem Massenmedium geworden war. Das war überall vorhanden. Viele Haushalte hatten den sogenannten Volksempfänger, der, wie der Name eben schon sagt, das Volk zum Empfänger von Nachrichten machte, die vorher zensiert und manipuliert worden waren. Das Nazi-Regime war natürlich darauf angewiesen, dass das Volk mitmacht und deshalb stand am Ende der Nazi-Herrschaft auf das Hören von Auslandssendern, die als Feindsender natürlich ganz andere Nachrichten verbreiteten, auch die Todesstrafe.
Das heißt, da hatten die Nazis nochmal ganz andere Möglichkeiten für ihre Propaganda. Zum Glück gab es damals noch kein Internet. Aber was es damals schon gab, war ja sowas wie eine Kriegsberichterstattung direkt von den verschiedenen Fronten. Was haben die geliefert?
Natürlich lieferten sie auch Propaganda. Das waren vielleicht die ersten Embedded Journalists, wie man das heute sagen würde. Also Berichterstatter, die vom Militär bzw. vom Propagandaapparat gesteuert wurden und eben nicht überall hin durften. Die Bilder von Gräueltaten etwa deutscher Soldaten sind heimlich gemacht worden und teilweise eben auch von Soldaten, die damit wirklich ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben. Die offiziellen Kriegsberichterstatter drehten das gewünschte Material, legten es der Presseabteilung vor, wo es zensiert und dann zu einer Wochenschau zusammengeschnitten wurde. Und diese Wochenschau konnte man dann als Vorfilm im Kino betrachten. Und die Wirkung ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Denn das Publikum bekam einen Heldenkampf deutscher Soldaten gegen eine, Zitat, übermachte bolschewistischer Untermenschen vorgeführt, der unbedingt gewonnen werden musste, weil ansonsten der Feind über das Land kommen und es natürlich verwüsten würde.
Und das alles war mit einem ziemlich bekannten Namen verbunden, nämlich Josef Goebbels.
Genau. Der hat sich Anfang 1933 mit den Intendanten der Radiostationen getroffen und hat sie so ein bisschen eingenordet mit folgendem Satz, ich zitiere das mal: Das Volk mit dieser Gewissheit und dieser Gesinnung bis in die letzte Faser zu durchtränken, die Menschen so lange zu hämmern und zu feilen und zu meißeln, bis sie uns verfallen sind. Das ist eine der Hauptaufgaben des deutschen Rundfunks. Da kann man natürlich kaum noch etwas hinzufügen, außer, dass es am Ende nichts genutzt hat. Vielleicht noch ein Beispiel, wie makaber, aber auch wie gekonnt Goebbels diese Nazi-Propaganda inszeniert hat. Auf der Konferenz von Casablanca haben die Alliierten im Januar 1943 die bedingungslose Kapitulation Deutschlands gefordert. Keine drei Wochen später hielt Josef Goebbels im Berliner Sportpalast dagegen seine berühmte Propagandarede vom totalen Krieg. Seine Rede war wie eine Predigt aufgebaut. Man gehe, sagte er, in die Schlacht wie in einen Gottesdienst. Dann fragte er, wollt ihr den totalen Krieg? Und das vorher sorgsam ausgesuchte Publikum brüllte ja und Führer befiel, wir folgen dir. Das Ganze endete dann in einem mehrfach variierten Satz, Volk steh auf und Sturm brich los. Aber die eigentliche Botschaft lag auf dem Boden des Sportpalastes, denn der weiße Teppich und das in weiß gehaltene Rednerpult mit Goebbels in der Mitte bildeten ein Kreuz. Und die Botschaft? Gott ist mit uns und Goebbels verkündet in Gottes Namen, wie wir doch noch zum Sieg kommen. Und das, obwohl zwei Wochen vorher die 6. Armee in Stalingrad vernichtend geschlagen worden war.
Boah, da krieg ich Gänsehaut, echt. Propaganda im Zweiten Weltkrieg. Und gleich werfen wir mal einen Blick in die Gegenwart.
Die Radio Wissen.
Eine Stunde History.
Es ist immer ein Problem für Nachrichtenjournalisten, über Kriege zu berichten. Wenn sie an ihren Schreibtischen in den Redaktionen sitzen, dann können Meldungen von Eroberungen, Anschlägen oder Massengräbern nicht so einfach überprüft werden, wenn sie nicht von Quellen kommen, denen sie vertrauen. Deshalb sind wir alle auf Kollegen angewiesen, die für uns ihr Leben riskieren und in genau solche Krisengebiete gehen, um von dort zu berichten. Eine davon ist Antonia Rados. Sie ist Chefkorrespondentin von RTL und war schon in vielen Krisenregionen dieser Welt als Reporterin unterwegs. Hallo, Frau Rados.
Hallo.
Auch Sie müssen ja in bestimmten Bereichen darauf vertrauen, dass Ihre Quellen Ihnen in diesen Gebieten die Wahrheit erzählen. In Kriegsgebieten sind das natürlich oft die Militärs. Und wenn es zwei Kriegsparteien gibt, dann gibt es oft auch zwei Wahrheiten. Wie kann man als Journalist denn da eine freie und kritische Berichterstattung gewährleisten?
Ja, da haben Sie recht, dass in Kriegsgebieten sowas wie eine freie Berichterstattung wahrscheinlich sehr schwierig ist, wenn nicht sogar unmöglich. Aber ich glaube, es gibt doch etwas, das wir uns immer vor Augen halten müssen, und zwar, dass die Welt, auch der Krieg in diesem Fall, nicht zu uns kommt, sondern wir müssen leider hin und vor Ort eigentlich recherchieren. Und man ist ja oft nicht nur mit den Kriegsparteien, sondern man sieht auch vor allem selbst sehr viel vor Ort. Und natürlich, was ich immer besonders wichtig finde, ist ja nicht über den Krieg zu berichten, sondern über die Auswirkungen des Krieges. Heißt, mit Opfern zu sprechen, mit dem, was die Folgen eines Krieges sind. Und da muss man natürlich vor Ort gehen, auch wenn das natürlich immer eine eingeschränkte Sicht ist.
Jetzt gibt's ja dieses Embedded Journalism, wo Journalisten mit den Militärs mitfahren. Das haben Sie nicht gemacht. Ist es manchmal vielleicht gut, beschützt zu werden, oder überwiegen die Nachteile, unter ständiger Beobachtung durch das Militär zu stehen?
Man kann sowieso nicht beschützt werden. Also ich glaube, es ist eine Illusion zu glauben, wenn man mit einer der amerikanischen oder sonst einer Armee mitgeht. Ich habe dann jetzt zum Beispiel in Mosul einen halben Tag lang mit der irakischen Armee verbracht. Insofern war ich da etwas embedded. Aber es ist eine Illusion, dass sie sicher sind. Im Krieg ist eigentlich überhaupt nicht sicher. Und sie sind und bleiben als Reporter immer Zivilist. Sie werden nie ein Militär werden. Und daher gibt es schon eine Distanz zwischen den Militärs und dem Zivilisten. Und der Journalist wird immer versuchen, auch wenn er embedded ist, so kritisch wie möglich zu berichten. Die Folge kann nur immer sehr schwierig sein. Das heißt, Militärs oder Staatsorgane überhaupt neigen dazu, Sanktionen zu erlassen. Der Journalist wird dann nicht mehr embedded, er darf nicht mehr mitgehen, er wird bestraft, aber damit muss man einfach leben. Deswegen glaube ich, Sicherheit gibt es keine, auch nicht für den embedded Journalist.
Wie viel Wahrheit steckt denn in solchen Berichten, die als Embedded Journalist entstanden sind?
Das kann ich so schwer beurteilen, weil ich eben weder im Irakkrieg noch sonst irgendwo lange mit einer Armee embedded war. Aber ich nehme an, dass die Kollegen eben doch versuchen, so viel wie möglich aus dieser Situation herauszukriegen, so viel Wahrheitsgehalt wie möglich. Aber sie müssen sich das konkret vorstellen, wenn sie mit einer Armee, egal wer das auch ist, und das ist auch mit den deutschen Soldaten, die in Afghanistan stationiert waren, im Norden von Afghanistan, in Masai-Sharif und in Kunduz, war es immer sehr schwierig. Wenn so eine Einheit mit ihnen losgeht und sie sind dann in einem Dorf und haben Zivilisten, mit denen sie reden, dann werden die ihnen nicht dasselbe erzählen, wenn da ein Soldat daneben steht und wenn er nicht daneben steht. Das heißt, sie sind immer unter der Obhut dieser Armee und die Leute wissen das auch sehr genau. Und man setzt sich auch immer der Gefahr aus, dass man sozusagen als ein verlängerter Arm einer Armee, egal wer das jetzt ist, gilt. Und daher glaube ich, die Regel muss immer sein, vor Ort sein, aber wenn es geht, immer alleine sein.
Laufen Journalisten heute da mehr Gefahr, von einer Seite instrumentalisiert zu werden?
Absolut. Ich glaube, das ist da in der Zwischenzeit, ich würde sagen, seit dem Vietnamkrieg eine echte Industrie gibt der Manipulation in Kriegsgebieten. Ich bin im Moment dabei, eine Reportage in Afghanistan vorzubereiten, um zu sehen, was denn eigentlich aus den Frauen geworden ist, die nach 2001, nach dem Afghanistan-Krieg, also immer wieder als die Herzeigefrauen des Fortschritts angesehen worden sind. In der Zwischenzeit kümmert sich kaum jemand mehr darum. Also wir haben jahrelang gehört, wie wunderbar der Fortschritt in Afghanistan ist, dass alle Armeen sich drum kümmern, dass Schulen gebaut werden. Und heute hören wir diese Nachrichten, dass die Taliban vorrücken und dass natürlich die Frauen zum größten Teil die sind, die dann also die Konsequenzen dafür tragen müssen. Insofern, glaube ich, muss man immer diese Realitäten sehen und man muss eben aufpassen, dass die Berichterstattung auch unabhängig von diesen Armeen auch dann stattfindet.
Es gibt ja gerade im Moment viele Vorwürfe, man könne unseren Medien nicht trauen. Und ich habe es eben schon gesagt, für Journalisten in den heimischen Redaktionen ist es auch oft sehr schwer, Meldungen zu überprüfen. Können wir unter diesen Bedingungen den Berichten im Radio und TV noch trauen?
Nun, wir haben ja immer ein Problem. Zu wenig Nachrichten sind schlecht, zu viel sind aber auch schlecht. Und ich glaube, wir haben im Moment Lawinen von Informationen, die nicht unbedingt einzuordnen sind. Und es leidet jeder, inklusive der Reporter, unter dieser Masse von Tweets, also die wir auch in Kriegsgebieten immer wieder sehen, von Facebook-Meldungen, was immer auch geschieht. Und ich glaube, das Wichtigste ist auch, für den Reporter, aber auch für den Zuhörer oder den Leser in irgendeiner Form Ordnung in dieses Wirrwarr und Chaos zu bringen. Und wenn der Präsident Trump also Politik macht mit Tweets, dann ist das alles in dieser Konsequenz. Und ich glaube, das geht fast zu weit, weil ich glaube, meine Aufgabe ist nicht zu twittern, sondern meine Aufgabe ist, meine Augen zu benutzen vor Ort und dann zu berichten. Aber das muss jeder für sich eben ausmachen. Wir haben im Moment einfach zu viele Nachrichten, die zum Teil einfach nicht mehr einordnbar sind und auch nichts mehr bringen.
Sagt Antonia Rados, sie war schon in vielen Kriegsgebieten als Reporterin dabei, hat mit Libyens Staatschef Muammar al-Gaddafi geplauscht und hat uns jetzt erklärt, wie verlässlich die Informationen aus Kriegsgebieten sind. Danke Ihnen dafür.
Danke.
Wenn wir hier beim Radio eine Meldung reinbekommen, dann müssen wir uns ja eigentlich nur in Anführungszeichen fragen, ist die Quelle verlässlich? Kann diese Meldung stimmen? Gibt es vielleicht noch eine andere verlässliche Quelle, die dasselbe berichtet? Im Fernsehen müssen sich die Kollegen dann immer noch dazu überlegen, wie sie mit den Bildern umgehen, die ihnen zugespielt werden. Sie müssen entscheiden, ob das Material echt ist und ob man das Gezeigte den Zuschauern zumuten kann. Kai Kniffke ist Chef der Tagesschau und er kann uns beantworten, wie solche Fragen entschieden werden. Hallo Herr Kniffke.
Hallo, ich grüße Sie.
Wie geht die Tagesschau mit Bildern um, die von bestimmten oder unbestimmten Quellen zur Verfügung gestellt wurden?
Also zunächst mal, wenn wir die Quelle kennen, dass es eine Organisation ist, die uns Material zur Verfügung stellt, dann ist das Wichtigste für uns, brauchen wir dieses Material wirklich, können wir nicht auf eigenes Material zurückgreifen? Das ist zum Beispiel der Fall, wenn wir über eine Hauptversammlung eines großen Konzerns berichten, der nur eigenes Material zur Verfügung stellt. Wenn wir dann sagen, ja, wir brauchen das Material, dann ist es ganz wichtig, dass wir dieses auch immer kenntlich machen für die Zuschauer nach dem Motto, das ist kein eigenes Material, sondern das ist von Kameraleuten gedreht, die diesem Unternehmen angehören.
Das wird dann so eingeblendet, ne?
Ganz genau, dass wir sagen, Quelle, Deutsche Bank oder Daimler oder was auch immer, wer auch immer diese Bilder zur Verfügung gestellt hat. In Kriegs- und Krisengebieten ist es nochmal was anderes. Dann kann es sein, dass die eine oder andere Kriegspartei einem Material zur Verfügung stellt. Auch da muss man wieder genau fragen, brauchen wir das Material? Gibt es nicht eine Alternative? Haben wir nicht eigenes, unabhängig produziertes Material? Und wenn das nicht der Fall ist und wir sagen, wir würden aber gerne diesen Konflikt bebildern, ist es ganz wichtig, dass wir es auch da kenntlich machen. Einmal durch eine Schrifteinblendung, aber zum anderen auch im Text nochmal genau erwähnen, dass dieses Material ist, das die Armee X oder Armee XY geliefert und produziert hat. Und noch schwieriger wird es dann, wenn wir die Quelle nicht kennen. Wenn wir also bei unserer Suche im Netz auf Bilder stoßen, die hochgeladen worden sind von Menschen, die wir zunächst nicht kennen. Dann wird es sehr, sehr knifflig und dann ist die Frage, ob wir das verwenden, nochmal eine viel heiklere. Und oftmals kommen wir dann zu einem Ergebnis, dass wir es eben nicht verwenden.
Wird das dann irgendwie geprüft, ob die Bilder echt sind?
Ja, das wird sehr, sehr intensiv geprüft. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sowas zu checken. Wir versuchen zunächst einmal mit demjenigen oder derjenigen, die diese Bilder hochgeladen haben, in Kontakt zu treten, um dann überhaupt erstmal mehr Informationen zu bekommen, dass man erfährt, wann ist es produziert, wo ist es produziert und so weiter. Dann beginnt sowas wie ein Indizienprozess, dass man sich genau die Bilder anschaut, ob das tatsächlich der Ort sein kann, der es angeblich sein soll. Man hört die Dialekte, die dort gesprochen werden im Ton. Passen die zu der Region? Passt das Wetter zu der Wettersituation, die wir recherchieren können, die an dem Tag geherrscht hat? Wir gucken bei Google Earth oder anderen Tools, stehen diese Häuser tatsächlich an dieser Kreuzung, die angeblich dort gemeint sein soll. Also es ist wirklich wie ein detektivischer Indizienprozess, den wir führen. Und am Ende kommen wir zu dem Ergebnis zu sagen, ja, das wirkt sehr, sehr authentisch, das können wir verwenden. Aber wir sagen immer, im Zweifelsfalle, wenn wir nicht sicher sind, dann lassen wir die Finger davon.
Wird solches Material denn dann nochmal bearbeitet oder lassen Sie das dann so, wie es der Sender bekommen hat?
Nein, das lassen wir so, wie wir es bekommen haben. Das wäre in meinen Augen sehr problematisch, wenn wir das dann nochmal im Nachhinein bearbeiten oder manche würden vielleicht sogar sagen, manipulieren würden. Nein, das ist dann das Material, so wie wir es kriegen, in der möglicherweise auch etwas schwierigen Qualität. Aber wenn wir sagen, es unterstützt die Information, es hilft den Zuschauern bei der Orientierung, dann würden wir es auch benutzen.
War das schon immer so, dass andere Menschen Ihnen solche Materialien zur Verfügung gestellt haben? Oder gibt es da irgendeinen Punkt, wo Sie sagen, ab dem Zeitpunkt, ab dem Jahr, ab dem Ereignis wurden uns solche Materialien zur Verfügung gestellt?
Man kann es relativ klar festmachen mit der Entwicklung, dass zunehmend Telefone, auch eben Mobiltelefone, mit Kameras ausgestattet wurden. Das ist so eine Zäsur gewesen. Seitdem ist die Bilderflut natürlich riesig groß geworden. Seitdem ist es möglich, selbst von den entlegensten Winkeln der Erde sehr schnell Foto- und Videomaterial zu bekommen. Das hat in den letzten 10, 15 Jahren zu einer wirklich Explosion der Masse des Materials geführt, die wir jetzt bewältigen müssen.
Können Sie mir abschließend noch 1-2 Beispiele geben, wann es Ihnen mal gelungen ist, eine Falschmeldung oder falsche Bilder zu erkennen oder wo es Ihnen eben auch nicht gelungen ist?
Also am besten ist ein Beispiel, wo es wirklich schiefgegangen ist, wo wir auch ein falsches Bild verwendet haben. Da sind wir einer Fälschung auf den Leim gegangen. Es wurde gezeigt, ein Hubschrauberabsturz. Und es sollte sein, ein Hubschrauberabschuss im Ukraine-Konflikt vor 2 Jahren. Tatsächlich stammte das Material aber aus dem Irakkrieg und zeigte, wie dort ein Hubschrauber abgeschossen worden ist. Da haben unsere Prüfverfahren nicht funktioniert, beziehungsweise wir haben es nicht ausreichend damals geprüft. Und deshalb haben wir ein falsches Bild gesendet, was wir hinterher auch sehr, sehr deutlich und öffentlich gemacht haben. Funktioniert hat es dann aber zum Beispiel bei dem jüngsten Anschlag am Brüsseler Flughafen. Dort gab es auch Bilder, die Explosion zeigen sollten. Da hat die Recherche dann aber bei uns ergeben, das waren Bilder vom Moskauer Flughafen aus einer Zeit mehrere Jahre zurück. Da haben wir es gemerkt und sind dann dieser Fälschung nicht auf den Leim gegangen. Aber heute sind unsere Prüfmechanismen so weit ausdifferenziert, dass wir relativ sicher sind, dass uns das nicht mehr passiert. Aber eine 100%ige Sicherheit gibt es wahrscheinlich nie.
Alltag in der Redaktion der Tagesschau. Die Abwägung, was ist wahr, was ist fake. Erklärt von Kai Kniffke, dem Chef der Tagesschau. Danke Ihnen.
Sehr gerne, danke.
Die Radio Wissen.
Eine Stunde History.
Propaganda im Ersten und Zweiten Weltkrieg und die Berichterstattung über aktuelle Krisen und Kriege. Das haben wir bisher in dieser einen Stunde History besprochen. Und jetzt schauen wir uns mal das Heute an. Da gibt es ja auch auf der einen Seite den Vorwurf, dass die Medien lügen. Und auf der anderen Seite gibt es tatsächlich die Fake News. Matthias, was machen wir denn jetzt mit dem Thema Propaganda im Jahr 2017?
Auf jeden Fall wachsam sein. Das gilt natürlich in allererster Linie für uns Journalisten und Redakteure, die eben Nachrichtensendungen machen, fremdes Filmmaterial auswerten oder Online-Artikel verfassen. Wir haben das ja eben gerade vom Chef der Tagesschau gehört. Die Informationen und die Quellen, die wir bekommen, müssen tatsächlich sehr, sehr sorgfältig geprüft werden. Und das nicht nur, weil man eben ansonsten den Vorwurf bekommt, der Lügenpresse anzugehören, sondern weil eben neue Medien und damit verbunden sehr schnelle Kommunikationsmöglichkeiten, Fälschungen und Fakes wirklich Tür und Tor öffnen. Und wachsam sollten wir auch als Konsumenten oder als Mediennutzer sein. Manche Videospiele sind derart realistisch gemacht und machen aus den eigenen Soldaten Helden, dass der Verdacht sehr, sehr nahe liegt, dass hier manipuliert werden soll. In diesen Spielen ist der Krieg zwar brutal, aber trotzdem werden im Krieg Helden gemacht, denen es angeblich nachzueifern lohnt. Und ich kann wirklich allen nur sagen, es lohnt sich bestimmt nicht.
Du bist jetzt einer, der in den Medien mitarbeitet, aber trotzdem die Frage, oder gerade deshalb, sind die Medien in Deutschland tatsächlich unabhängig von Propagandaversuchen?
Also ich glaube, und das Glaube ist tatsächlich in diesem Falle ernst gemeint, ich glaube schon, ganz genau wissen tue ich es natürlich nicht, aber ich finde es einigermaßen beruhigend, wenn in einer Nachrichtensendung thematisiert wird, dass es Bilder unbekannter Herkunft gibt oder dass man eben nicht genau weiß, wann diese Bilder entstanden sind. Wenn aber der Inhalt des Materials so wichtig ist, dass er unbedingt gezeigt werden muss, um den Informationsauftrag zu erfüllen, dann kann ich mit solchen Einschränkungen wie Einblendung etc. durchaus leben. Womit ich nicht so gut leben kann, ist der sogenannte Embedded Journalism, bei dem ich eben ganz genau weiß, dass der Journalist oder die Journalistin regelrecht gesteuert wird von den Militärs. Das hat für mich eigentlich relativ wenig Wert und muss meines Erachtens auch als Material entsprechend gekennzeichnet werden, dass es eben unter den Umständen sozusagen der Steuerung durch das Militär hergestellt worden ist.
Eine Offenheit und die ehrliche Nennung von Quellen, das ist auch meiner Meinung nach sicher tatsächlich wichtig, um offenzulegen, woher man die Informationen hat. Und daran lassen sich dann eben ja auch Falschmeldungen sehr gut erkennen. Keine Falschmeldung ist, dass Schottland zu Großbritannien gehört, auch wenn es da im Moment ein bisschen kriselt, aber zum Glück ohne militärische Auseinandersetzung. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit den Anfängen dieser Union, als nämlich 1707 Schottland dem englischen Königreich beigetreten ist. Bis dahin wünsche ich euch schöne Tage, macht's gut, bye bye.
D-Radio Wissen, eine Stunde History. Jeden Sonntag von 19 bis 20 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.